Liebe Gemeinden, ich habe seit einiger Zeit eine neue Lieblingsbeschäftigung. Ich habe irgendwann angefangen zu kochen. Da brauchte ich das Kochbuch und die Rezepte. Und mittlerweile habe ich mich etwas davon lösen können. Und das macht mir so richtig Spaß mittlerweile. Einfach mal was auszuprobieren. Und wenn ich da so koche, dann habe ich das Gefühl, ich bin in einer völlig neuen Welt und ich kann mal etwas ganz anderes denken. Hast du auch eine Lieblingsbeschäftigung? Ich habe einen Kollegen, er ist sogar Pastor in dieser Kirche, in der Christuskirche in Altona. Er liebt es, wenn es am Meer der Wind so richtig braust. Er ist ein begeisterter Surfer und Kiter. Und dann nimmt er sein Board und fegt über die Wellen. Das macht er so richtig gerne. Meine älteste Tochter ist begeisterte Fotografin. Sie ist total begeistert davon, interessante Fotos zu machen und mit einer Bildbearbeitungssoftware diese Bilder noch interessanter zu gestalten. Was ist es bei dir? Was machst du gerne? Hast du eine Lieblingsbeschäftigung? Der Bibeltext, über den wir heute an diesem Sonntag nachdenken, spricht von der Lieblingstätigkeit Gottes. Von etwas, was Gott so richtig gerne macht, was ihm Spaß macht und unendlich freut. Es bereitet Gott die meiste Freude, Barmherzigkeit zu zeigen. Das liebt er. Das bereitet ihm Freude. Das bereitet ihm sogar die größte Freude. Barmherzigkeit. Für uns Menschen ist Barmherzigkeit so ein ganz komischer Begriff. Wir neigen ja manchmal dazu, dem anderen das zu wünschen, was er so richtig verdient. Dass er Sorgen bekommt und dass es ihm nicht gut geht und dass er das zurückbekommt, was er uns vielleicht heimgezahlt hat. Und so werden wir im Laufe der Zeit zu harten Kritikern und wir entwickeln Wünsche, die dem anderen nichts Gutes wollen. Aber so ist Gott nicht. Denn in diesem Bibeltext, um den es heute geht, wird gezeigt, dass Gottes Lieblingstätigkeit die Barmherzigkeit ist. Und es ist ein faszinierender Text aus dem Jahr 722. Das ist so die Zeitepoche, wo diese Geschichte spielt, vor Christus aus dem Alten Testament, aus dem Micha-Buch. Und der Prophet Micha fängt mit einer wunderbaren Frage an, nämlich: Herr, wo ist ein Gott wie du? Wir hören den Predigtext aus Micha 7, die Verse 18 bis 20 von Heidi.
Wo ist ein Gott wie du, Herr? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen. Daran hast du gefallen. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen Abrahams und Jakobs, von neuem deine Treue und Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast.
Vielen Dank, Heidi. Ja, ist das nicht ein wunderbarer Text? Du liebst es, barmherzig zu sein. Du liebst es, den Menschen zu vergeben. Das ist die Lieblingstätigkeit Gottes. Warum ist dieser Text aus Micha 7 so bedeutend? Nun, ich möchte euch mal mit hineinnehmen in den Kontext, in die Szenerie der damaligen Zeit, ungefähr 720, 22 vor Christus. Der Prophet Micha lebt im Südreich des damaligen historischen Volkes Israel und er bezichtigt die führenden Stände in seiner Generation und in seiner Zeit im eigenen Volk der Zerstörung der Gemeinschaft mit Gott. Das prangert er an und er legt offen und er kritisiert Sozialkritik, die er äußert im Micha-Buch. Es herrscht im Land Korruption und Rechtsbeugung. Die Erosion der Familiensysteme tritt ein. Eine rasant entwickelnde Immobilienkriminalität. Großgrundbesitzer nehmen von den Bauern das Land und bringen einige sogar in die Sklaverei. Das kritisiert Micha und sagt, so kann es nicht weitergehen. Und Micha sieht, dass da Unheil auf das Volk Israel zukommt. Und tatsächlich, der Zorn Gottes scheint entbrannt zu sein. Und dann beobachtet Micha auch noch, wie die Großmacht Assyrien das Nordreich überfällt, plündert und schindet und die Luftlinie zwischen dem Süd- und dem Nordreich nur 120 Kilometer und das assyrische Volk Grauen verbreitet in der Region. Das Volk wird gelähmt und vielleicht kommt irgendwann die zweite Welle über Jerusalem. Und das sieht Micha alle. Der Zorn Gottes scheint entbrannt zu sein. Und aus der Frage, aus dem, was Micha da so sieht, entbrennt die Frage, kommt es zu einem Wutausbruch? Und bis zu unserem Text, Micha 7, Vers 18, wird in eher dunklen Farben dieses Szenario gemalt. Und plötzlich, ab Vers 18, wendet sich der Inhalt. Und aus diesem Grunde ist für mich dieser Text so bedeutend. Gottes Ideale tauchen wieder auf. Du vergibst es denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, und du verzeihst ihre Schuld gerne. Du liebst es, gnädig zu sein, haben wir eben gehört. Das macht für mich diesen Text so bedeutend. Und diese wunderbare Frage, die Micha stellt, wo ist ein Gott wie du? Gibt es etwas Vergleichbares? Leitet eben diese Geschichte ein. Und in wunderbaren Begriffen wird die Barmherzigkeit Gottes beschrieben. Er verzeiht, er liebt, er ist gnädig, er erbarmt sich, er löscht die Schuld aus. Und dann ist in diesem Text diese poetischen Bilder, die Micha gebraucht, um deutlich zu machen, wie die Barmherzigkeit Gottes sich konkretisiert. Unsere Schuld wird unter seine Füße getreten und die Sünden werden in das tiefste Meer versenkt. Marianengraben, so stelle ich es mir vor, 11.000 Meter tief. Nun werden einige sagen, nun, was geht mich das an? Wieso sollte Gott eigentlich auf mich zornig sein? Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich bin auch kein Sünder und gerettet muss ich auch nicht werden. Okay, solange alles gut im Leben läuft und wir auf der Straße des Lebens gut vorankommen, solange wir auf ausgebauten Straßen unser Leben gestalten können, mag das so sein. Aber es gibt ja auch Straßen, die werden glatt, dann im Winter. Und dann ist es gut zu wissen, dass um die Ecke der Mann mit dem Abschleppwagen wohnt. Denn das Leben geht nicht immer geradeaus und das Leben läuft nicht immer über fein asphaltierte Straßen. Und dann kommen wir Menschen mitunter in die Situation, dass wir mit unserem Lebensauto in den Lebensgraben fahren. Und dann tut es gut, wenn wir wissen, da gibt es den Mann mit dem Abschleppwagen und der wird für uns wichtig. Und in solchen Situationen des Lebens kann Gott für uns wichtig sein, der uns rausholt, der uns abschleppt, der uns wieder auf die richtige Bahn bringt. Nun werden wieder andere sagen, aber davon merke ich nichts. Keiner holt mich hier raus. Ja, ich weiß, da gibt es Schuld in meinem Leben und ich mache mir auch Vorwürfe. Und manchmal gelingt es eben, Selbstzweifel zu zerstreuen. Und manchmal gelingt es uns, dass wir auch unsere eigene Schuld irgendwie unter die Füße kriegen. Vielleicht sprechen wir dann auch mit anderen Menschen, aber letztendlich haben wir so ein schales Gefühl, doch, dass die Worte, die wir gesagt haben, zu uns selbst, vielleicht auch zu anderen, irgendwie blass bleiben. Wir brauchen die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Und dieser Text aus Micha 7 lädt dich und mich ein, diese Barmherzigkeit Gottes immer wieder neu zu erleben. Und dieser Text aus Micha 7 zeigt, was zu Gottes Wesen gehört, nämlich seine große Barmherzigkeit. Er hat ein sehr großes Mitgefühl zu denen, die leiden, die in Bedrängnis sind. Und nicht nur das, er ist bestrebt, dass das Elend aufhört, dass sich das Schlechte zum Guten wendet. Und das ist es, was Gottes Barmherzigkeit ausmacht. Dazu gehört nicht nur etwas Mitgefühl, das schließt Gott auch ein. Aber es beinhaltet Zärtlichkeit, es beinhaltet auch Befreiung. Und wenn wir heute in diesem Gottesdienst, gerade mit diesem Predigtext, unseren Blick auf die Barmherzigkeit Gottes wenden, dann gilt es, etwas Grundlegendes zu beachten. Ich meine, es ist von entscheidender Bedeutung, was wir unter Barmherzigkeit verstehen und was wir unter Barmherzigkeit verstehen sollten, wenn die Bibel davon redet. Bei der Barmherzigkeit Gottes geht es eben nicht nur um ein wenig Sagen wir Mitleid oder um ein wenig Nachsicht oder um ein wenig Großherzigkeit. Das sind Eigenschaften, die auch in der Barmherzigkeit Gottes integriert sind. Nein, bei dem Begriff Barmherzigkeit, da geht es um ein Rechtsverhältnis zwischen Gott und Mensch. Und der wichtigste alttestamentliche hebräische Begriff, Chesed, der bringt das zum Ausdruck. Da geht es nämlich um eine Bundestreue. Gedacht ist dabei an ein gegenseitiges Verhältnis. Gott geht ein Verhältnis mit uns Menschen ein und er verpflichtet sich dazu, barmherzig zu sein. Und wir Menschen gehen ein Verhältnis zu Gott ein und eigentlich sollten wir uns dazu verpflichten, das zu tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich Gott anzubeten und ihm zu dienen, auf das zu hören, was er sagt. Nur Gottes Bundestreue bleibt bestehen, er ändert sich nicht, aber wir fallen raus, wir gehen dieses Verhältnis oft nicht ein und das meint Sünde oder Abkehr, wenn dieser Text davon redet. Also, Barmherzigkeit ist eins der wunderbarsten Eigenschaften Gottes, lobenswerte Eigenschaften Gottes. Und dieses Verstehen, was Barmherzigkeit Gottes ist, führt uns, so meine ich, in die Anbetung, in den Lob, in das Dankgebet, zu verstehen, wie Gott ist. Und warum ist das so wichtig, dass wir eben diesen Begriff Barmherzigkeit Gottes richtig verstehen? Nun, ich habe auch den Eindruck, es fällt uns dann leichter, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Gott nicht kennen und auch nicht kennen wollen. Auch wenn die Barmherzigkeit Gottes eine Vollkommenheit ist, für die wir Menschen Gott am meisten loben sollten, lehnen doch viele Gott und das Christentum ab, gerade weil sie diese Barmherzigkeit Gottes nicht erleben. Im Gegenteil, da ist bei vielen die Frage, warum kann Gott das Leid zulassen? Also der Blick wird gelenkt auf das Schlechte und die Frage damit verbunden, warum lässt Gott das zu? Und dann kommen Menschen zu dem Schluss, weil Gott es eben nicht besser kann, weil er es nicht besser will. Er ist nicht barmherzig. Aber die Bibel redet genau andersrum davon. Und dann gibt es Menschen, die glauben an Gott und machen durch die widrigen Erfahrungen des Lebens auch eben diese Erfahrungen und stellen die Frage, warum lässt das Gott zu? Und sie blicken nicht auf die Barmherzigkeit Gottes, durch die sich manches auch verändern könnte. Und dieser Text beschreibt in so wunderbaren Worten, wie Gott eigentlich im Kern, im Wesen ist. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Nichts anderes sollen wir erfahren als Menschen, die im Glauben stehen, dass unser Gott ein Gott der Gnade und der Barmherzigkeit ist, der es liebt, Chancen zu geben, neue Handlungsoptionen zu eröffnen, der es liebt, dir eine neue Perspektive zu geben, gerade dann, wenn du in solchen Schwierigkeiten bist, der Hoffnung wachsen lässt, der das Schlechte zum Guten wendet, der Lebensfreude wachsen lässt, der Energie gibt, neuen Tatendrang für Dinge, die anstehen und der Freiheit wachsen lässt, der das Geschenk dir und mir gibt, dass wir ergreifen dürfen, neue Horizonte zu erreichen, etwas ganz Neues zu tun in unserem Leben. Gott versöhnt sich mit uns. Und so ist das mit der Vergebung Gottes, so ist das mit dem Verzeihen und so ist das mit seiner Güte und mit seiner Gnade auch. So ist Gott. Und wenn wir Gott so sehen, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes in den Fokus stellen, an den Vordergrund, ganz am Anfang und durch diese Sicht hindurch auch Texte lesen, die wir mitunter nicht verstehen, weil da von dem Zorn, Gottes Zorn die Rede ist oder von Gewalt auch oft im Alten Testament, glaube ich, dass diese Sicht von der Barmherzigkeit Gottes uns ein neues Verständnis gibt über manche Texte, die uns fremd erscheinen, weil am Ende siegt die Barmherzigkeit Gottes. Und der Prophet Micha kommt dieser Wirklichkeit Gottes mit seinem Text so unheimlich nahe. Und die Wirklichkeit Gottes, die wird noch konkreter, noch anschaubarer, noch fokussierter, wenn wir sehen, was im Neuen Testament auf Golgatha passierte. in Jesus Christus. Da wird die Barmherzigkeit Gottes auf den Gipfel getrieben, wenn man so will. Da versenkt er nicht in der biblischen Sprache die Schuld ins Meer, sondern da stirbt er selbst in Jesus für diese Schuld, für diesen Rechtsbruch, wenn man so will. All unser krankes Wesen, all das, was uns belastet, all das, was wir an Schuld auf uns nehmen, das ist nicht nur vergeben, das mündet in dem Meer der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Gott versenkt es für immer und ewig. Und jetzt, liebe Gemeinde, an diesem Punkt, wenn wir so diesen Text aus Micha 7, 18 bis 20 ein wenig beleuchtet haben, stellt sich doch die Frage, was macht solch ein Text, solch ein Wort Gottes mit meinem Leben, mit deinem Leben? Ich habe den Eindruck, wenn man die Barmherzigkeit Gottes so versteht, dann kann das nicht ohne Auswirkung bleiben, auch auf meine Ethik, auf mein Handeln, so wie ich lebe. Mal ganz einfach gesagt, wenn uns Schwierigkeiten nicht zur Ruhe kommen lassen, wenn uns Probleme oder Ängste vollständig in Beschlag nehmen, dann können wir erstens sagen, dass Gottes Barmherzigkeit größer ist als all das, was wir erleben. Ich lade dich jetzt einmal ein, dein Leben zu prüfen. Wo hast du Mühe, diese Barmherzigkeit Gottes für dich anzunehmen? Was ist da in deinem Leben, wo du sagst, so groß kann die Barmherzigkeit und Gnade Gottes eigentlich gar nicht sein, weil das, was da ist, noch viel schwerer wiegt? Lass dir heute Morgen sagen, die Barmherzigkeit Gottes ist stärker, ist größer, geht weiter. Ich lade dich einfach mal ein, zu prüfen in deinem Leben, wo gelingt es mitunter nicht und ist sehr schwierig, Barmherzigkeit an anderen zu zeigen. Das, liebe Gemeinden, ist doch unsere Aufgabe als Christinnen und Christen in dieser Welt, etwas darzustellen von der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes, so zu leben, dass andere Menschen zu der Frage kommen, warum machst du das so? Und dann zu erzählen davon, dass wir selber Kinder der Gnade Gottes sind. Ja, Gott räumt auf zum Guten. Du bist eingeladen, jetzt in einer kurzen Zeit der Stille über Gott nachzudenken, ihm zu danken, vielleicht auch über dein Leben nachzudenken und Gott das einfach mal zu sagen. Probiere es in ganz einfachen Worten. Und dann werden wir ein Lied hören, ein wunderschönes Lied, noch nie so geliebt. Das ist ein Lied, was von der Barmherzigkeit Gottes singt. Wir werden eine kurze Zeit der Stille haben jetzt. Du darfst ins Gebet gehen, ins Nachdenken gehen. Und dann lade ich dich ein, dass wir miteinander dieses wunderbare Lied singen. Amen.